Herzlich willkommen beim Wirtschaft aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Das Münsterland gilt längst nicht mehr nur bei Eingeweihten als Silicon Valley Nordrhein-Westfalens. Welche ganz praktischen Vorteile das manchmal auch für Produktionsunternehmen in unserer Region haben kann, zeigt ein Projekt, das der Hersteller und Servicepartner für Dampfkesselanlagen, Georg Hagelschuh aus Dülmen-Buldern, unlängst mit den Experten für E-Commerce und Individualsoftware Westlink aus Coesfeld realisiert hat. Hagelschuh hat nämlich mit ganz tatkräftiger Unterstützung des Westlink-Teams eine App an den Start gebracht, die dabei helfen soll, Ausfälle in der Dampfversorgung zu vermeiden. Wie es zu diesem gemeinsamen Projekt gekommen ist, was dahinter steckt und welche Rolle bei der Umsetzung tatsächlich die räumliche Nähe der beiden Unternehmen hier im Münsterland gespielt hat, verraten Arne Köster, der bei Hagelschuh für die Themen Transformation und Digitalisierung verantwortlich ist, und der Geschäftsführer von Westlink, Christopher Westling, in diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen Arne Köster, herzlich willkommen Christopher Westling. Schön, dass wir heute hier gemeinsam den Termin gefunden haben.
Ja, danke, dass wir dabei sein durften.
Sehr gerne. Eifrige Wirtschaft aktuell Podcast-Hörer wissen das. Ich stelle zu Anfang immer dieselbe Frage. Auch wenn ich zwei Gäste habe, würde ich das heute gerne machen. Und zwar frage ich meine Gäste immer, wie sie sich selbst mit wenigen Worten selbst beschreiben würden. Arne, möchtest du einfach mal anfangen?
Ja, ich bin Arne Köster, 38 Jahre alt, würde mich nicht als digitalen Nerd bezeichnen, sondern eher als lösungsorientierten Menschen, der verheirateter Familienvater ist und Spaß dran hat, technische Dinge auch gerne mal auszuprobieren und im beruflichen Alltag genauso immer Dinge lösungsorientiert hinterfragt und optimiert.
Das ist so. Was hast du beruflich gelernt?
Ich bin tatsächlich gelernter Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik.
Also ganz andere Richtung,
okay. Ja, genau. Und habe danach ein Studium angefangen als Maschinenbauingenieur, noch damals den Diplomstudiengang. Und habe dann dabei festgestellt, irgendwie ist das von der Sache her nicht so das, was man oder was ich mir hätte vorstellen können. Und habe dann entschieden, einen staatlich geprüften Techniker zu machen, auch Fachrichtung Maschinenbau. Den durchgezogen, habe da riesen Spaß gehabt, super Leute kennengelernt, zu denen ich halt heute auch noch guten Kontakt habe. Und bin danach dann irgendwie in die Schiene bei Maschinenbauern gelandet und bin eigentlich schon, seitdem ich das fertig habe, in dem Bereich unterwegs, wo ich heute unterwegs bin.
Mhm. Ja. Okay. Christopher, dann an dich gerne auch nochmal dieselbe Frage. Wie würdest du dich mit wenigen Worten selbst beschreiben?
Ja, hallo, ich bin Christopher Wesseling, 36 Jahre alt, bin auch Vater von einem 7-jährigen Sohn. Ich würde mich selbst beschreiben als, über sagen, ideenreich, wissbegierig, immer auf der Suche nach neuen Problemen, die man technisch lösen kann.
Okay. Und vom beruflichen Hintergrund?
Ich habe Softwareingenieur gelernt und bin aber relativ früh schon mit 14 mit einem Nebengewerbe angefangen, ja, selber Dinge zu bauen. War zwar zwischenzeitlich schon mal Berater in einer anderen Firma, bin dann aber wieder zur Selbstständigkeit zurückgekommen.
Also so ein bisschen trägst du das Unternehmergen.
Ja, es war schon drin, kurzfristig dann doch mal angestellt gewesen, aber
das war dann nichts.
Mir hat einer gesagt, wenn du einmal Unternehmer warst, einmal selbstständig warst, dann bist du versaut, dann bleibst du das dein Leben lang. Ja, hat sich so ein bisschen bewahrheitet, ja.
Okay. Anne, du arbeitest für die Hagelschuh GmbH in Dülmen-Buldern. Das ist ein Unternehmen, das ist ein Komplettanbieter für Dampfkesselanlagen, wenn ich das so kurz richtig wiedergeben darf. Ja. Hoffentlich. Christopher, du bist Geschäftsführer bei Westlink in Coesfeld. Das ist eine Software-Schmiede, die sich unter anderem mit E-Commerce und Individualsoftware beschäftigt. Das sind jetzt erstmal beides so Themen, die auf den ersten Blick nicht so ganz viel miteinander zu tun haben, aber es ist ja kein Zufall, dass wir hier in der Runde gemeinsam sitzen. Ihr habt vor einigen Wochen gemeinsam ein Projekt auf den Weg gebracht für Hagelschuh. Und da seid ihr auch unternehmerisch sozusagen zusammengekommen. Mögt ihr mal erklären, was ihr da genau gemacht habt?
Ja, ich fange mal einfach an. Ja. Wir sind ja im Endeffekt der Auftraggeber von Westlink gewesen und haben sozusagen jemanden gesucht, der unsere Idee technisch begleitet. Und also wir sind Hersteller von Dampfkesselanlagen. Ja. Genau, das ist ein sehr ja, irgendwie historisches Thema, Dampferzeugung. Ja. Kennt man von einer Dampflok als Kind noch oder ähnliches. Und ja, wir haben halt das Thema gesehen, dass wir für unsere Produkte eine digitale Lösung bereitstellen möchten, die den Kesselwärter unterstützt. Das heißt also, unsere Anlagen müssen betreut und betrieben werden von fachkundigem Personal. Das ist der sogenannte Kesselwärter. Mhm. Und da ist noch viel Papier im Einsatz. Und wir haben gesagt, wir können Mehrwert schaffen für unsere Kunden und haben uns erstmal intern so mit Ideen gerüstet und Gedanken gemacht, was man machen kann, und haben dann geschaut, okay, wen gibt es, der uns dabei begleiten kann. Und man hatte schon ein gutes Netzwerk hier im Münsterland, und von daher sind wir irgendwann zu Christopher gekommen.
Mhm. Ja. Okay, und die Idee ist sozusagen im ersten Schritt bei euch selbst im Haus entstanden, weil genau. Ihr wolltet ein bisschen einen Mehrwert für eure Kunden eigentlich
schaffen. Ja, genau. Vielleicht hole ich ein bisschen aus dafür. Ja. Und zwar ist es so, dass man kann sagen, 80% der produzierenden Industrie benötigt Dampf. Das heißt also, Dampf wird benötigt für Industriebetriebe, wo der Dampfkessel als solches ein Zahnrad in dem großen Getriebe des Fertigungsprozesses ist. Und wenn ein Dampfkessel ausfällt, dann steht ein ganzer Schichtbetrieb womöglich. Papierindustrie, Futtermittelindustrie, Lebensmittel, Krankenhäuser, Wäschereien, überall wo Dampf benötigt wird, sind eben Dampfkessel im Einsatz. Und dann ist eben die Idee geboren, dass man eine App schafft, die sowohl die Anlage mit überwacht und den Betreiber, also irgendwelche Meldeketten mit organisieren kann sozusagen, also den Betreiber informiert bei irgendwelchen Abweichungen im Betrieb, aber eben auch dem Kesselwärter den Alltag erleichtert in den regelmäßigen Prüfungen, die er am Kessel durchzuführen hat. Er muss beispielsweise alle 72 Stunden muss er so einen Kesselhausrundgang machen und muss gewisse Wasserwerte manuell messen, muss die eintragen und protokollieren. Dann gibt es regelmäßige TÜV-Prüfungen. Der TÜV möchte dann dieses Kesselbuch sehen, und ja, ist halt alles sehr papierlastig gewesen. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir das digitalisieren, diese beiden Parameter, zum einen das Kesselbuch und zum anderen eben die Anlagenwerte der Anlage durch eine Intelligenz laufen zu lassen und daraus dann wirklich Handlungsempfehlungen abzuleiten, wäre für unsere Kunden definitiv ein Mehrwert. Mhm. Und da würden wir unseren Wettbewerbsvorsprung mit ausbauen können. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das konzipieren wir mal feiner, das Thema.
Also kein Selbstzweck, sondern schon das klare Ziel, sich einen Wettbewerbsvorteil auch zu verschaffen.
Ja.
Du hast es gerade angedeutet, so, ihr seid ja münsterlandweit, auch was diese Thematiken angeht, vernetzt. Also war es jetzt nicht ganz ein Zufall, dass ihr hier mit Wessling zusammengekommen seid? Oder war das, wie habt ihr das organisiert?
Nee, also wir ticken schon so als Unternehmen und vom Geist her, dass wir, so, wenn sich das ergibt und wenn die, ich sag mal, das Know-how da ist, dann sind wir gerne im Münsterland unterwegs. Unter Gleichgesinnten ist übertrieben, aber schon lokal, weil Corona hat es auch gezeigt, ne, Support Your Locals ist ja auch immer wieder ein Thema. Es geht hier nicht um Unterstützung, das ist auch klar, aber trotzdem ist die räumliche Nähe immer ein großer Vorteil, und es ist sehr einfach, und wir sagen einfach, wenn es vor Ort die Möglichkeiten gibt, die Kollegen mitzunutzen, die da sind, warum soll man dann nach Süddeutschland gehen für ein Thema, was dort bearbeitet würde, meinetwegen.
Macht total Sinn.
Ja.
Wie seid ihr denn gemeinsam das Projekt dann angegangen?
Ja. Also wir haben für uns war erstmal wichtig herauszufinden, was möchte Hageschuh überhaupt?
Ja.
Weil es in den Köpfen bei euch, sag ich mal, waren schon ganz viele Ideen und was man machen könnte und was das können soll, was das für einen Sinn und Zweck hat. Für uns ist aber Dampfkessel erstmal als Thema neu. Und das heißt, wir müssen erstmal überhaupt das Thema greifen und rausfinden, was wollt ihr machen, warum wollt ihr das machen, um dann auch die passende Lösung zu erarbeiten. Und das haben wir dann zusammen in einem Workshop gemacht. Das heißt, wir haben mit Designer und technischen Leuten von uns und von euch haben wir dann geschaut, okay, was ist wichtig, warum ist das wichtig, was sind die Hintergründe, und haben erstmal erfasst, was da überhaupt gebaut werden soll. Ja.
Also war für euch ein komplett neues Thema. Wie erschließt man sich dann sowas? Also Dampfkessel ist nicht die klassische Thematik, mit der sich Wessling jeden Tag auseinandersetzt. Da muss man ja irgendwie, fängt man ja ganz von vorne an, oder?
Ja, aber das ist gerade das, was uns Spaß macht. Also ich würde mal sagen, ich kann mich relativ gut in fremde Gebiete reinversetzen oder reindenken. Und das ist das, wo wir Spaß dran haben. Also wir sagen oft, wir fangen gerne dann an, wenn wir nicht mehr weiterkommen oder weiter wissen. Und wir wollen gerne harte Nüsse haben zum Knacken. Und Dampfkessel ist natürlich auch so ein Themenbereich, den muss man sich wirklich erstmal erschließen und verstehen, warum wird das gebraucht, wofür wird das gebraucht, was ist wichtig, was ist unwichtig, was für Ziele gibt es da. Und dann hat man nach so einem ersten Workshop-Tag, hat man da mal so einen groben Überblick, aber Da kommen im Laufe des Projekts dann doch immer noch mal viele Detailfragen auf. Mhm. Und dann ist auch gut, wenn man auf einen Nenner ist, sag ich mal, oder wenn man ja beide aus dem Münsterland kommt, dann hat man auf jeden Fall eine schnellere Wellenlänge zueinander, das zu verstehen, als wenn jetzt man mit jemandem spricht, der da einen ganz anderen Sprachgebrauch hat.
Du hast gesagt, es hat diesen Initiativen-Workshop gegeben, wo man erstmal so die groben Inhalte, glaube ich, vorab besprochen hat, wo man die Wellenlängen geklärt hat. Wie läuft denn dann so eine Zusammenarbeit weiter? Also ihr habt ja wahrscheinlich dann relativ engen Draht zueinander gehabt, ne?
Genau, ja. Also danach wird erstmal die Anforderung wird runtergeschrieben unserer Seite. Ja. Dann geht die an Hagelschuhe, um mal drauf zu gucken, passt das überhaupt? Haben wir das richtig verstanden? Dann wird es nochmal ein bisschen feingetunt. Und dann ist es so, dass wir, wenn wir mit dem Projekt starten, 2-Wochen-Intervalle machen und mit kleinen Anforderungen anfangen und alle 2 Wochen uns abstimmen und schauen, ist das, was wir gebaut haben, das, was ihr braucht und geht das in die richtige Richtung, und so, dass wir wirklich wieder ganz eng zusammenarbeiten und immer wieder sehen können und auch immer wieder eingenordert werden können, wenn da irgendwas falsch verstanden wurde. Ja. Mhm.
Könnt ihr im Nachhinein sagen, was die großen Herausforderungen in dem Prozess waren?
Große Herausforderung, ja.
Ja, also jetzt mal so für uns technisch gesehen war das war die Herausforderung, dass wir verschiedene Plattformen miteinander verbinden, die für sich selber alle irgendwo eine gewisse Datenhoheit oder Prozesshoheit haben. Es gibt jetzt nicht immer die eine Software, die das alles regelt, sondern es gibt mehrere Systeme, die alle miteinander verheiratet werden mussten. Und da musste halt genau geguckt werden, wo wird was erweitert, was macht wo Sinn, wer darf jetzt welche Daten verarbeiten. Das war für uns aus technischer Sicht so ein bisschen die Herausforderung.
Am Anfang, ne? Das war doch am Anfang schon eine der größeren Hürden, das stimmt. Ja. Wenn man die Steuerung, wo wir die Daten herbekommen, da ist dann der Steuerungsbau von uns irgendwo mit an Bord. Datenpunktschnittstellen zu dem Bussystem, die passen müssen. Dann eben das Backend, wo die Werte reinlaufen. Ihr das Frontend daran angedockt, Benutzerverwaltung. Ja. Da kommen schon Dinge, die man auch im Vorhinein in dem Umfang so vielleicht auch nicht bedenkt. Und ich sage immer, der Appetit kommt auch beim Essen. Deswegen ist das in diesen 2-Wochen-Intervallen super hilfreich, weil man kann sich, wenn man nichts hat, schlecht vorstellen, wo landet man in 3 Monaten, wenn man so ein Projekt macht, weil das ist ja doch, da fließen ja schon Stunden rein. Und wenn man sich dann 3 Wochen einschließen würde und nicht miteinander sprechen würde, dann ist das, was da rauskommt, ziemlich sicher was anderes als das, was man in solchen kurzen Intervallen begleiten würde und noch korrigieren würde auf dem Wege. Ja.
Jetzt habt ihr die neue App ja schon seit einiger Zeit im Einsatz, Arne. Genau. Wie sind denn eure Erfahrungen und wie ist vielleicht schon mal das erste Fazit, was ihr da ziehen könnt?
Genau, also das Schönste ist eigentlich, dass Kundenstimmen bestätigen, dass der Nutzen da ist und dass wir eine Freude haben, das digitale Kesselbuch zu nutzen, vor allen Dingen diesen Rundgang nicht mehr manuell in Papier eintragen zu müssen, dass der TÜV vor Ort gewesen ist und auch bestätigt hat bei Musteranlagen, dass das in Ordnung ist, dass die also wirklich dann das papiergebundene Buch nicht mehr benötigen.
Das heißt, also ihr merkt jetzt schon in der Zusammenarbeit mit den Kunden, das ist das gewesen, was der Markt irgendwie braucht.
Genau.
Das heißt, ihr seid in Richtung Standard unterwegs, kann man fast sagen.
Ja.
Ne?
Ja, wir haben jetzt aktuell läuft eine Tagungsreihe, wo wir auch eine Präsentation des Ganzen machen, wo dann auch andere große Player, mit denen wir unterwegs sind im Markt, dabei sind, wo dann auch anschließend so eine Fragerunde ist. Und da werden dann schon Fragen gestellt und dann, man merkt halt an den Reaktionen von diesen Teilnehmern beispielsweise auch, dass wir da schon auch einen Vorsprung haben, dass wir da gut dabei sind. Und eben diesen Wettbewerbsvorsprung, den wollen wir uns dadurch natürlich sichern und weiter ausbauen, auf jeden Fall.
Geht denn die Zusammenarbeit zwischen euch jetzt nach Fertigstellung der App noch weiter?
Definitiv ja. Also erstens ist das ja nichts, was, also Stillstand ist Rückschritt sozusagen. Thema Pflege bei Software ist auch immer ein Thema. Und es gibt immer neue Ideen, wo man natürlich langsam aber sicher schauen muss, ist das Nutzen, der dann da programmiert würde, oder ist das eher nice to have? Mhm. Und deswegen ist der Draht nach wie vor noch sehr eng, den wir haben.
Genau. Das ist immer das, was wir auch von vornherein sagen, also wir sind nicht reiner Projektentwickler, also sprich, wir machen nicht ein Projekt und gehen dann wieder weg, sondern wir haben schon Interesse daran, auch die Produkte, die dann daraus entstehen, langfristig zu betreuen.
Mhm. Ist das denn so bei solchen Produkten, dass es regelmäßig so Upgrade- und Update-Verfahren noch geben muss? Wahrscheinlich ja, ne?
Ja, im Grunde schon, man muss sagen, ja, weil die Welt verändert sich halt sehr schnell rundherum. Also wir haben von der App gesprochen oder Web-App. Das heißt, die Browser, die werden aktualisiert, es gibt neue Endgeräte am Markt. Die Browser machen nochmal Einschränkungen, was noch geht und was nicht, was zum Beispiel Datenschutz betrifft oder was Darstellungen betrifft. Und irgendwo kommt da der Zeitpunkt, wo man das wieder daran anpassen muss.
Mhm. Arne, du hast das gerade, glaube ich, ganz gut angedeutet. Digitalisierung ist für eigentlich jedes Unternehmen ja ein Dauerprozess. Was sind denn dann für euch in diesem Dauerprozess die nächsten Schritte bei HGFUHR?
Ja, wir beschäftigen uns sehr stark mit, neben dem GH-Fokus-Thema, beschäftigen wir uns aktuell mit dem Thema in der Konstruktion Software-Aktualisierung durchzuführen, das heißt 3D-Konstruktionssysteme, PLM-System dahinter, also ein Datenbanksystem an den Konstruktionsarbeitsplätzen haben wir im letzten Jahr eingeführt. Da sind wir noch stark im Feinschliff und eben auf dem Wege dahin, die ganzen Projekte komplett in 3D zu planen mit zugehörigen Stücklisten. Und wir führen gerade ein ERP-System ein. Auswahlprozess ist abgeschlossen und das Brett bohren wir gerade. Dann
kommt das dicke Brett, ja.
Ja, genau. Das sind die Themen, genau.
Jetzt seid ihr beide sehr digital unterwegs, wenn ich das so sagen darf. Und ihr habt, glaube ich, auch in eurer beruflichen Laufbahn schon einiges gesehen. Wenn ich mal euch um eine Einschätzung bitten dürfte, wie digital ist aus eurer Sicht das Münsterland und wie digital sind die Unternehmen, die ihr zumindest kennt aus dem Münsterland?
Also da, wo wir jetzt so Einblicke bekommen, da, sag mal, wir sind zum Teil erschrocken, wie wenig digital die sind und wie erfolgreich die aber auch bisher damit waren.
Dafür werdet ihr ja geholt, ne?
Was, ja, genau. Und dann werden wir aber geholt. Genau. Wir merken aber auch, welchen Hebel wir bewirken können, wenn wir dann diese, sag mal, Prozesse, die über Jahrzehnte manchmal entstanden sind, wenn wir die dann digitalisieren, was für einen Schwung wir sozusagen noch reinbringen können.
Ne? Das heißt, die sind eigentlich schon in der Sache gar nicht schlecht. Ja. Und durch die Digitalisierung kriegen die dann nochmal, neudeutsch sagt man, so einen Boost.
Ja. Also wirklich, und die Unternehmen hier im Münsterland, die sind auch unglaublich innovativ. Also die haben ja richtig gute Prozesse, die haben gute Ideen. Und mit der Digitalisierung können wir wirklich wie ein Booster oder wie ein Beschleuniger auch nochmal sein bei den Firmen,
ja. Siehst du das ähnlich?
Ja, würde ich bestätigen, wobei ich natürlich weniger viele Firmen von innen sehe als ihr als Dienstleister, das ist klar. Aber auf den Veranstaltungen und mit den Leuten, mit denen man so zu tun hat, kriegt man das natürlich mit, dass gerade viele an dem Thema interessiert sind. Das Thema wurde ja auch jetzt die letzten Jahre mittlerweile schon durch die Medien und Regierung und ich weiß nicht wie sehr stark gehypt. Es gab ja irgendwie schon immer Digitalisierung in den Unternehmen. Letztendlich ist ein ERP-System nichts anderes als Digitalisierung, papierloses Büro oder ähnliches. Und ich sag mal, intern ist es ja Prozessoptimierung, das Thema Digitalisierung. Und extern, ja, es ist Kundennutzen und Erlebnis. Ja. Aber intern macht man ja keine Digitalisierungsthemen aus Selbstzweck, sondern weil es Spaß macht, sondern es muss irgendwie unternehmerisch ja einen Sinn machen. Und da muss man halt bei den Projekten auch immer einen Blick drauf haben, dass man da keine Spielwiese von macht, sondern dass den Nutzen auch im Vordergrund sieht. Genau. Und wie digital ist das Münsterland? Es gibt schon Leuchtturmunternehmen, finde ich hier. Wenn man nach Gescher oder Ahaus blickt, da gibt es ja schon auch große Unternehmen, die auch wirklich deutschlandweit, wenn nicht sogar Global Player sind in einigen Bereichen. Und also es gibt schon tolle Unternehmen, die auch digitale Lösungen bieten und bereitstellen im Münsterland. Wie die Firmen selber so aufgestellt sind, ich glaube, da ist noch viel zu holen. Mhm. Das würde ich auch sagen.
Ja. Genau, wir sind grundsätzlich eine digitale Region vom Anbieterfeld her. Ne? Das ist richtig, ja. Aber ich glaube auch, wir haben viele Schätze noch, die wir heben können hier bei den ganzen Unternehmen.
Ja. Also noch einiges zu tun, aber durchaus optimistisch rangehend an das Thema.
Ja.
Würde ich gerne in die letzte Rubrik überleiten wollen. Fürs Ende des Podcasts habe ich wie immer Satzanfänge vorbereitet. Und ich würde euch einfach beide bitten, in welcher Reihenfolge, das können wir gerne schauen, diese Satzanfänge zu vervollständigen der Reihe nach. Ja, Arne, ich gucke dich mal so an. Ja. Fangen wir doch an. Also Digitalisierung ist für mich.
Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, im Endeffekt Kundenerlebnis, Nutzen bringen für den Kunden. Und wenn man die interne Sicht hat, ist es Prozessoptimierung.
Christopher.
Achso, Entschuldige. Ja, vielleicht ergänzen auch und privat, da würde ich mich als Kunde sehen, als Erlebnis und da würde ich auch die Spielwiese sehen, da mal irgendwas zu experimentieren und mal was auszuprobieren. Mhm.
Christopher, Digitalisierung ist für mich?
Ist für mich Prozesse optimieren und Möglichkeiten schaffen.
Okay. Arne, möchtest du bei der nächsten auch wieder anfangen?
Ja.
Okay. Mein Tipp für Unternehmen, die sich digitaler aufstellen wollen, ist?
Einfach mal machen. Keine Angst davor haben, es von der Geschäftsleitung zu unterstützen und am besten jemanden zu benennen, der da den Hut auf hat und von mir aus an die Geschäftsleitung berichtet, okay, aber es muss jemanden Verantwortliches geben, der das Thema vorantreibt intern.
Mhm. Christopher, soll ich nochmal wiederholen? Oder?
Ja, wiederholen wir noch, schließt das besser
an. Mein Tipp für Unternehmen, die sich digitaler aufstellen wollen, ist?
ist mit kleinen Tools und Werkzeugen anfangen, aber auf jeden Fall anfangen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Okay. Arne, die Angst, die viele Menschen vor der Digitalisierung haben, ist?
Zweigeteilt. Wenn man an die Gutmenschen denkt, würde ich sagen, unbegründet. Digitalisierung hilft einfach ungemein in ganz vielen Elementen der Welt. Nehmen wir das allzeit bekannte Thema aktuell Corona. Wenn es da, also da gibt es tolle Lösungen. Wenn die noch besser zusammenarbeiten würden, wären die vielleicht noch toller. Das Thema Datenschutz merkt man da wieder diesen großen Hemmschuh auf der einen Seite. Ist natürlich auch gut, dass wir das so streng sehen, aber diese Skeptiker gibt es immer. Und also für mich ist die Angst da tatsächlich unbegründet.
Christopher, also die Angst, die viele Menschen vor der Digitalisierung haben, ist?
Ist in Teilen, dass sie Angst davor haben, damit nicht zurechtzukommen oder überrumpelt zu werden. Dann zum anderen auch immer das Thema Datenschutz. Wo landen meine Daten? Und wenn ich jetzt mehr an die Entscheiderebene oder Controlling-Ebene denke, auch eine Angst vor unberechenbaren Kosten.
Ist es auch eine Angst vor Veränderung? Das ist so das, was ich manchmal denke bei dem einen oder der anderen.
Ja, vielleicht nicht negativ gemeint, vielleicht bei den einigen älteren Leuten mag das sein. Aber da kommt, was Christopher gesagt hat, zum Tragen, das Thema Bedienung oder Bedienerfreundlichkeit von den Dingen. Aber es gibt ja auch super tolle Lösungen für den Alltag. Ne? Ich habe, kommen wir gleich vielleicht nochmal zu.
Ja, manchmal werden sich auch einfach zu viele Gedanken gemacht, wenn man dann mal mit mehreren Leuten im Unternehmen spricht. Dann hat letztendlich der eine Angst um den anderen und umgekehrt auch. Und wenn man alle zusammen am Tisch holt, stellt man fest, naja, eigentlich wollen doch alle, dass es digitalisiert wird.
Ja.
Ja. Also manchmal ist es auch einfach unnötige Angst oder ja, Schutz vor etwas,
was kein Schutz bedarf. Der zweite Teil, den ich gerade meinte, ist natürlich, es kann damit auch Schindluder betrieben werden. Völlig klar. Ne? Also, und das ist, wenn man da irgendwo gehackt wird, ist das auch denkbar einfach. Nehmen wir das Verschlüsseln von irgendwelchen Laufwerken, das sind eben nicht die Gutmenschen. Das ist natürlich ein Thema, das muss man auf jeden Fall im Auge haben. Ja. Und da darf man nicht Tor und Tür offen lassen. Wenn man sagt, ich gehe da jetzt einfach mal blauäugig an das Thema und mach mal und lasse dann Tür und Tor offen, dass da irgendwelche Lücken entstehen, das geht nicht. Aber man muss die Sachen, deswegen holt man sich aus meiner Sicht als Unternehmen auch professionelle Leute dazu, die gerade das Thema so Sicherheitslücken und so weiter mit im Blick haben. Weil als Unternehmen ist man ja doch eher so getrieben, dass man eine Lösung herbeiführen möchte. Und dieses Thema Datenschutz oder eben auch Sicherheitslücken schwebt im Hintergrund mit und da kann man auch gar nicht immer auf dem laufenden Stand sein. Deswegen.
Ja, aber man muss sich, glaube ich, als Unternehmen einfach auch damit auseinandersetzen.
Auf jeden Fall.
Geht nicht mehr nicht.
Genau, das ist so.
Wir haben für uns, groß an Herrn Toppe, unseren Datenschutz- und IT-Sicherheitsanwalt an der Stelle, jemand, der uns regelmäßig berät und nicht nur mich schult, sondern auch unsere Mitarbeiter schult, was es bedeutet, Datenschutz auch umzusetzen in Software und wie die aktuelle Rechtslage dazu ist, was wir dürfen, was wir müssen, was wir können, sodass auch die Entwickler, die die Software entwickeln, im Hinterkopf haben, was müssen wir alles beachten, damit die Systeme rechtssicher sind und natürlich auf der anderen Seite auch technisch sicher. Das ist ein großes Thema bei uns, um auch die Angst dann im Nachgang zu nehmen und zu sagen, die Systeme, die wir bauen, da können wir mit gutem Gewissen sagen, die entsprechen dem Recht und die sind auch technisch sicher.
Ja, also es ist gut möglich, wenn man sich Mühe gibt.
Genau, wenn man sich Mühe gibt und wenn man auch halt da was für tut, dass alle immer auf dem aktuellen Stand bleiben.
Die größte digitale Errungenschaft oder das beste digitale Hilfsmittel ist für mich persönlich, Arne.
Das eine muss ich sagen, dann würde ich mein Mobiltelefon erwähnen. Und alle Apps und Möglichkeiten, die man damit hat, das finde ich schon gigantisch. Und um ein konkretes Beispiel zu geben, ist für mich so im privaten Umfeld beispielsweise eine Banking-App, wo ich die Rechnung einscanne mit dem Handy, wo dann mein Überweisungsdreieck automatisch ausgefüllt ist. Das sind doch Erleichterungen. Da kann mir auch, also wird jeder wahrscheinlich bestätigen, dass das eine tolle Lösung ist. Ne? Ja. Und klar, der Gesundheitssektor, nehmen wir Bilddatenerkennung für Muttermale oder Ähnliches, was da kommen kann. Das finde ich schon tolle Sachen, die da auf dem Wege sind.
Christopher, für dich auch nochmal die größte digitale Errungenschaft oder das beste digitale Hilfsmittel ist für mich?
Ist für mich das Internet, weil es einfach unendlich viele Möglichkeiten erstmal geschaffen hat, all die Dienste miteinander zu verbinden und überall verfügbar zu machen. Und ich glaube auch, dass das Internet dadurch, dass Daten und Informationen auf der ganzen Welt verfügbar sind, dazu beigetragen hat, dass wir in so vielen Ländern auf der Erde mittlerweile, sagen wir mal, Frieden und auch gleiche Bewegungen haben. Ja. Und zum anderen, was aus softwaretechnischer Sicht für mich noch die größte Errungenschaft ist, ist im Grunde Open Source, Quelloffenheit. was dazu führt, dass Unternehmen, also wie wir, Lösungen nutzen können, zum Beispiel aus der KI, aus der künstlichen Intelligenz, die wir selber als Einzelner weder bezahlen noch selber entwickeln können. Und so schaffen, können wir auch kleine Tools bauen, ja, die sich aber ganz großen Lösungen bedienen.
Mhm. Spannend. Als digitaler Mensch ist man im Münsterland gut aufgehoben, weil, Ade.
Die Balance zwischen Lebensqualität, Arbeitsangebot und Familienleben durchaus passt. Münsterland ist zentral gelegen, man kommt in alle Richtungen, an vielen Stellen gibt es Autobahnen und es ist eigentlich eine schöne Region. Nicht eigentlich, sondern es ist eine schöne Region.
Uneigentlich.
Auch uneigentlich, genau.
Christopher, nochmal dieselbe Frage. Als digitaler Mensch ist man im Münsterland gut aufgehoben, weil?
Ja, weil man überall Gleichgesinnte findet hier. Wir sind ja auch das kleine Silicon Valley, wird ja manchmal von dem Hauser Unternehmen gesagt. Ja. Und das stimmt auch, es sind unheimlich viele Firmen hier, auch Initiationen hier. Und man sieht einfach an allen Ecken im Münsterland, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird. Sei es mit einem Breitbandausbau, sei es mit digitalen Check-ins, die im Grunde bei jedem Geschäft hier bei uns möglich sind jetzt in Corona-Zeiten. Und auch an digitalen Veranstaltungen, anderen Dingen, die hier stattfinden.
Die größte Herausforderung für mein Unternehmen, in dem Fall Hagelschuhe, ist, Arne?
Ressourcen, würde ich sagen. Also interne Ressourcen tatsächlich, dass das Thema Digitalisierung schon speziell sein kann, je nachdem, wo man unterwegs ist und das Thema Recruiting von entsprechenden Mitarbeitern schon nicht einfach ist in allen Bereichen. Aber es ist nicht nur speziell die Digitalisierungsgeschichte, sondern Recruiting ist tatsächlich ein Thema. Und als Unternehmen die größte Herausforderung, ja, die Leute mitzunehmen intern, das ist das Nächste. Ne? Also man kann alleine da nichts bewegen. Das ist so. Ne? Also man muss die Leute mitnehmen. Man muss die Zeit finden, man muss miteinander die Sachen erarbeiten und die Leute einfach mitreißen, damit das dann auch Früchte trägt. Ja. Das ist schon eine sehr, sehr große Hürde. Ja. Glücklicherweise, vielleicht noch ergänzend, ich meine, glücklicherweise sage ich, das Thema Ressourcen ist eben dem auch geschuldet, dass die Auftragslage bei den Unternehmen so in der Region hier tatsächlich, mein Gefühl sagt mir das, doch sehr gut noch ist.
Ich würde gerne direkt die Anschlussfrage bei dir weitermachen, bevor wir zu Westling kommen. Wir werden diese Herausforderung meistern, weil...
Weil wir davon überzeugt sind, dass wir dadurch Mehrwert generieren, sowohl für uns selber als auch für unsere Kunden.
Okay. Dieselben Fragen auch nochmal für Westling. Also die größte Herausforderung für mein Unternehmen Westling ist, Christopher?
Fachkräfte finden.
Auf jeden Fall. Und wir werden diese Herausforderung meistern, weil?
Weil wir alles daran setzen, dass wir Fachkräfte bekommen und wir ganz konkret jetzt am 1. Mai einen Mitarbeiter, der 2 Jahre lang für uns aus Ägypten gearbeitet hat, nach Deutschland geholt haben. Und das zeigt, dass es funktioniert, dass wir auf der ganzen Welt Leute ansprechen können, die Deutsch lernen auch und dann auch tatsächlich hier nach Coesfeld ins Münsterland holen, um sie dann irgendwann auch bei uns hier im Gebäude, im Büro, bei den Kundengesprächen mit dabei zu haben.
Das ist spannend, da hake ich gerne nochmal einmal ganz kurz ein. Ihr habt also einen Mitarbeiter in Ägypten rekrutiert. Wie habt ihr den überhaupt gefunden?
Ja, also wir haben unsere Stellen erstmal international ausgeschrieben, also auch auf Englisch ausgeschrieben und wir haben tatsächlich dann eine Bewerbung von ihm bekommen. Das bekommen wir allerdings relativ häufig. In der Regel sind das dann irgendwelche Fake-Bewerbungen oder Anbieter, die dort undubiose Entwicklung anbieten.
Ja.
Und die werfen wir im Grunde einfach nur weg, weil die in der Masse ankommen dann. Wir haben bei ihm aber doch nachgefragt, weil er geschrieben hat, er wäre auch bereit für ein Telefonat und für einen Videocall und würde gerne nach Deutschland kommen.
Ja.
Dann haben wir mit ihm ein Video-Interview geführt. Das war wirklich dann positiv. Wir waren immer noch aber skeptisch dann, ob das so klappt. Haben ihn dann gesagt, er muss ein gewisses Deutschlevel erlernen, ein halbes Jahr remote arbeiten und kann dann rüberkommen. Und dann kam letztendlich Corona dazwischen und noch viele zolltechnische Sachen, die wir da klären müssen bezüglich der Einwanderung und sowas. Und letztendlich nach 2 Jahren haben wir es dann geschafft, dass er hier rüberkommen durfte. Ja.
Also wirklich mal eine digitale Lösung gegen den Fachkräftemangel hier in Deutschland. Spannend.
Ja.
Wie das ganze Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Super, danke auch.
Danke auch, ja.
Das war unser Podcast mit Arne Köster und Christopher Westling. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wie immer über eure Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Ihr wollt keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen? Dann abonniert uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal eurer Wahl. Würde mich freuen, wenn wir uns bald auch bei nächster Gelegenheit wieder hören würden. Bis dahin, ciao.